Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Das Buch der Offenbarung steht zurzeit bei uns auf dem Programm. Heute geht es dort weiter mit dem Kapitel 11. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und jetzt viel Freude und Gewinn beim Zuhören und Mitdenken. Es ist gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Der Apostel Johannes sitzt auf der Mittelmeerinsel Patmos fest, als Gefangener der römischen Behörden. Doch Jesus, sein Herr, hat ihn nicht vergessen. Er offenbart sich seinem Apostel, der mittlerweile alt geworden ist. Und dabei enthüllt Jesus dem Johannes die wahren Machtverhältnisse im Himmel und auf der Erde. Das geschieht in sehr anschaulichen und eindrücklichen Bildern, so dass an dem, was Jesus seinem Freund Johannes mitteilen will, kein Zweifel besteht. Nämlich, im Himmel und ebenso auf der Erde herrscht nur einer über alle anderen, und das ist Gott selbst und der Sohn Gottes, Jesus, in der Offenbarung besser bekannt unter seinem Ehrentitel »Das Lamm«. Auch der Kaiser in Rom hat trotz seines gewaltigen Weltreiches nicht das letzte Wort. Das sollen Johannes und die Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts wissen. Sie leben jetzt in der Endzeit, die mit der Himmelfahrt Jesu begonnen hat. Und mit drei Reihen von jeweils 7 Visionen enthüllt Jesus seinem Nachfolger, der nun auch zum Propheten wird, die Gerichte der Endzeit, die jetzt über die Welt kommen. Die erste 7er Reihe ist die von den Siegelvisionen. Darin offenbart Jesus bereits einen Überblick über die gesamte Endzeit. Und dieser Überblick wird in den folgenden Visionen weiter vertieft. Die zweite 7er Reihe ist die von den Signalfanfaren. Und dort stellten wir fest, dass zwischen der 6. und 7. Fanfarenvision ein größerer Einschub auftaucht, also ein Zwischenstück. Das verhielt sich bei den 7 Siegelvisionen genauso. Auch dort gab es einen Einschub zwischen der 6. und der 7. Vision. Und in beiden Fällen geht es in diesen Zwischenstücken um die Jesusleute, die in der Endzeit Jesu Zeugen sind. Den ersten Teil des zweiten Zwischenstückes zwischen der 6. und 7. Fanfarenvision haben wir uns bereits angesehen. Das war die Vision von dem starken Engel mit dem kleinen Buch. Diese Vision ermutigte und stärkte vor allem den Apostel Johannes, damit er weiter als Prophet die kommenden Visionen aufnehmen und niederschreiben kann. Und damit kamen wir zum zweiten Teil des Einschubs, zu finden in Kapitel 11. Darin geht es nun um die anderen Zeugen für Jesus in der Endzeit. Und das ist die Gemeinde Jesu, bestehend aus den Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, und sogar aus Nichtjuden, die ebenfalls an Jesus glauben. In Kapitel 11, Vers 1 berichtet Johannes, dass er in der Vision einen Messstab erhält, mit dem Auftrag, einen bestimmten Bereich um den Tempel Gottes herum zu vermessen. Und zu diesem abgemessenen Bereich gehört der Tempel Gottes, der Altar und die Menschen, die dort anbeten. Alles andere außerhalb dieses Bereichs gehört nicht mehr zu dem, was Johannes vermessen sollte. Wie wir bereits in der letzten Sendung festgestellt haben, verkörpern die Menschen, die nach Vers 1 am Altar anbeten, offensichtlich diejenigen, die zu wahren Anbetern geworden sind. Im Johannesevangelium sprach Jesus einmal von ihnen als den Juden, die zum Glauben an den Messias gekommen sind und damit zu wahren Anbetern wurden. Um diesen Tempel Gottes herum lässt der Lebendige also einen Bereich vermessen. Dieser Bereich ist um die Juden gezogen, die an den Messias Jesus glauben, die wahren Anbeter. Und so werden sie von Gott geschützt, während alles andere außerhalb dem Gericht Gottes durch die nichtjüdischen Völker überlassen ist. So hören wir in Vers 2. Damit deutet der Vers 1 einen ähnlichen Schutz an wie im ersten Zwischenstück, wo von der Versiegelung des Gottesvolkes die Rede ist. Fest steht, Gott schützt sein Volk, diejenigen, die an seinen Messias glauben, an Jesus Christus. Das führt uns jetzt noch einmal zu Vers 2 aus dem 11. Kapitel im Buch der Offenbarung. Da heißt es an Johannes gerichtet: Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Nachdem Johannes den Tempel Gottes, den Altar samt innerem Vorhof und die wahren Anbeter dort vermessen hat, soll er das Ausmessen nun beenden. Ausdrücklich erhält er in Vers 2 den Auftrag dazu. Dort heißt es, wie wir eben gehört haben, aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht. Wörtlich klingt das noch drastischer. Wirf hinaus. Auch hier wird deutlich, dass es beim Vermessen nicht um Gebäude geht, sondern um Menschen. Nicht der Vorhof als Platz soll hinausgeschmissen werden, was von der Wortwahl her gar keinen Sinn ergibt, sondern die Israeliten, die nicht mehr zum Kernbereich des Tempels Gottes aus Vers 1 gehören, die also nicht zu den wahren Anbetern gehören, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Diese Israeliten werden jetzt hinausgeworfen. Sie sind nicht länger Tempel Gottes, gehören nicht mehr zum Volk Gottes. Ihnen gilt nicht die Bewahrung Gottes in der Endzeit. Denn die gilt den Zeugen des Messias, und der heißt Jesus Christus, das Lamm. Weiter hört Johannes in Vers 2, der Vorhof ist den Nationen gegeben worden. Zum Vorhof werden also diejenigen Israeliten, die nicht an den Messias Jesus glauben. Und als dieser Vorhof werden sie nun den Heiden, den nichtjüdischen Völkern überlassen. Nach der Vision von der sechsten Signalfanfare sind die Nationen die Götzenanbeter. Und nach der späteren Vision von dem Tier werden sie Anbeter des Tieres sein. Anders ausgedrückt, außerhalb dieses abgemessenen Kernbereichs bleibt kein wahres Israel mehr zurück, das noch zwischen Heidentum und der Gemeinde des Lammes als eine dritte Größe existieren würde. Natürlich sind sie ebenso geliebt wie alle Menschen und ebenso gesucht, aber sie sind nicht errettet, nicht Teil der Gemeinde des Messias und daher auch nicht unter der besonderen Bewahrung Gottes. Denn bewahrt wird nach dieser Vision nur der abgemessene Bereich aus Vers 1, der Tempel Gottes, der Altar und die wahren Anbeter. Der Prophet Johannes schreibt in Vers 2 weiter, was er sieht und hört, nämlich, sie werden die heilige Stadt zertreten. Wörtlich heißt es hier einfach nur treten, was mitunter auch verwüsten oder zerstören bedeuten kann. Doch oft geht es weniger darum, etwas zu vernichten oder zu zertrümmern, und das ist hier offenbar der Fall. Denn die kommenden Verse zeigen, die Stadt ist nach wie vor bevölkert. Daher liegt es nahe, das Tätigkeitswort treten auch hier in Vers 2 in seinem tiefer liegenden Sinn aufzufassen. Denn wenn ich etwas mit Füßen trete, dann verachte ich es, ich entwürdige das Betreffende und zeige keinerlei Respekt. In Vers 2 handelt es sich nun ausdrücklich um die heilige Stadt, die mit Füßen getreten wird. Dadurch wird aber das Heilige befleckt, entweiht und damit unheilig. Die heilige Stadt meint in der Bibel immer wieder die Stadt Jerusalem. In der bildhaften Darstellung der Vision liegt außer dem Tempel Gottes, dem Altar und den wahren Anbetern alles andere außerhalb des vermessenen Zentrums. Somit also auch alles Übrige von Jerusalem, was nicht zu dem innersten Tempelbereich gehört. Damit macht Jesus klar, wer nicht zu den wahren Anbetern Gottes und seines Messias zählt, der wird mit Füßen getreten werden, der wird entheiligt. Dabei steht in der Vision Jerusalem nicht nur für die heilige Stadt selbst, sondern auch für das Volk Israel. Denn Jerusalem galt für das gesamte Volk als der Mittelpunkt ihres Lebens mit Gott. Und der Allmächtige selbst hatte diese Stadt dazu bestimmt. Das heißt, Stadt und Volk werden entweiht. So Jesus in Vers 2. Die heilige Stadt wird zu einem entheiligten Babel. Dazu hören wir gleich noch mehr in Vers 8. So wird das einstmals heilige Volk dem unheiligen Leben der Völker ausgeliefert. In den Botschaften an die 7 christlichen Gemeinden in der Provinz Asien spricht Jesus in diesem Zusammenhang von manchen Juden sogar als der Synagoge des Satans. Gemeint sind jene Juden, die ihn nach wie vor als den Messias ablehnen. Und wer das tut, kann nicht länger ein messianisches Volk sein, sondern verweltlicht. Der tatsächliche Kern Israels aber bildet die Wurzel, den Stamm und die ersten Zweige des erneuerten Volkes, das Gott erwählt hat. Das sind diejenigen, die von Jesus rechte, wahrhaftige, echte Israeliten genannt werden. Diejenigen, die an den Messias Jesus glauben. Da gibt es also keinen Bruch in der Erwählung Gottes. Eindeutig kommt das Heil für jeden Menschen nur über Gottes erwähltes Volk. Es kommt von den Juden. Denn der eine Messias Gottes kommt, seiner irdischen Herkunft nach, aus diesem Volk. Und wer dem Messias glaubt, wird nach Vers 1 von Gott davor bewahrt, sich den Glaubensüberzeugungen der nichtjüdischen Völker anzupassen und tote Götzen anzubeten oder das Tier, von dem noch die Rede sein wird. 42 Monate lang, so heißt es weiter in Vers 2, so lange wird das abtrünnige Israel den heidnischen Nationen ausgeliefert sein. 42 Monate entsprechen 3,5 Jahren oder 1260 Tagen. Häufig zählten in der Antike die Monate einheitlich 30 Tage. 5-mal begegnet uns dieser Zeitraum in den folgenden Kapiteln. Und dabei fällt auf, wir haben es hier mit einem ganz und gar unveränderlichen Ausdruck zu tun. Er ist schlechthin die durchgehende Konstante dieser Vision und der folgenden. Wann beginnt dieser Zeitraum der 42 Monate und wann endet er? Nach Vers 2 beginnt die fragliche Zeitspanne, wenn die heilige Stadt den heidnischen Völkern überlassen wird. Und das beginnt, besonders auch nach den Aussagen von Vers 8, mit der Kreuzigung des Messias. An Jesus schieden sich damals die Geister, und bis heute hat sich daran nichts geändert. Ein Teil des damaligen Judentums paktierte mit den Römern. Andere Juden jedoch fanden in Jesus den lang ersehnten Messias. So bildete sich der Kern des erneuerten Israels, zu dem auch immer mehr Menschen aus heidnischen Völkern stießen. Die Gemeinde Jesu, so wurde dieser wachsende Kern dann auch genannt. Das sind diejenigen Menschen, die nach Vers 1 die wahren Anbeter Gottes sind und seines Christus. In Kapitel 13 steht der Beginn der 42 Monate im Zusammenhang mit dem Erscheinen des Tieres. Das aber tritt auf, als Jesus seinen Platz auf dem Thron Gottes einnimmt und daraufhin der Satan zur Erde gestürzt wird. Der Schwerpunkt liegt hier also mehr auf der Erhöhung Jesu, weniger auf der Kreuzigung. Doch diese beiden Ereignisse gehören inhaltlich so eng zusammen, dass Jesus sie bereits im Lukasevangelium in einem einzigen Atemzug nennen kann. Da sagte er, musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Die zeitliche Kluft von 42 Tagen zwischen Kreuzigung und Himmelfahrt ist in diesem Zusammenhang offensichtlich zweitrangig. In der Vision von dem Tier und seinem antichristlichen Lästern hören wir nun aber auch, wann die 42-monatige Frist endet. Nämlich dann, wenn Jesus erscheint, und zwar in seiner ganzen göttlichen Macht und Herrlichkeit. Die genannten 42 Monate bezeichnen also die gesamte Dauer der Endzeit, von der Kreuzigung und der Himmelfahrt Jesu an bis zu seinem zweiten Kommen, bei dem er sein Reich durchsetzen wird gegen alle Widerstände. Bei den Zahlen 3,5, 42 und 1260 haben wir es in der Offenbarung also erneut mit Ausdrücken zu tun, bei denen es nicht auf die mathematischen Werte ankommt. Nein, auch hier geht es wieder um den Sinn einer Zahl, um ihre Bedeutung abseits ihrer rechnerischen Größe. Die Verse 1 und 2 unseres Bibeltextes bilden die Einleitung der Vision. Und nun folgt ihr eigentlicher Inhalt. In den Versen 3 und 4 hören wir dazu Folgendes. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Nach den einleitenden Versen setzt die Handlung jetzt überraschend plötzlich ein, fast schon abrupt. Jetzt spricht Jesus selbst in Vers 3, und ich werde meinen beiden Zeugen Vollmacht geben. Über die Frage, wer diese beiden Zeugen sind, darüber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Im Buch der Offenbarung fällt jedoch eines besonders auf. Sobald die Begriffe Zeuge, Zeugnis oder Bezeugen auftauchen, dann hat das immer mit Jesus Christus zu tun, mit dem Wort Gottes und mit den Christen, die Jesus bezeugen und die gute Nachricht von ihm verbreiten. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn genau so hat es Jesus seinen Leuten, den ersten Christen, auch schon unmittelbar vor seiner Himmelfahrt zugesprochen. Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Die beiden Zeugen in Vers 3 verkörpern also ganz offenbar die Gemeinschaft der Jesusleute, die christliche Gemeinde, die natürlich bei der Himmelfahrt vornehmlich aus Judenchristen bestand. Und weiter spricht Jesus, und sie werden 1260 Tage verkündigen, was Gott offenbart hat. So ebenfalls in Vers 3. Jesus bestätigt hier noch einmal, er selbst gibt seiner Gemeinde die Vollmacht, ihn zu bezeugen. Das heißt, alles zu verkündigen, was Jesus ihnen über Gott und das Reich Gottes offenbart hat. Und diese Aufgabe erfüllen die Jesus-Nachfolger durch die gesamte Endzeit hindurch, nämlich die ganzen 1260 Tage, wie Jesus hier ausdrücklich betont. Und die entsprechen ja den 42 Monaten aus Vers 2, also der Dauer der Endzeit im übertragenen Sinn. Dabei ist von den 42 Monaten immer dann die Rede, wenn es um die Auflehnung gegen Gott geht. Die 1260 Tage aber begegnen uns immer im Zusammenhang mit der Gemeinde des Gottessohnes. Sei es, dass sie anderen Menschen Jesus verkündigt oder dass Gott seine Gemeinde in der Endzeit schützt und versorgt. Das bedeutet, die Endzeit ist nach allem, was wir in der Bibel darüber hören, nicht nur vom Satan und seinem Adjutanten, dem Antichristen, geprägt. Nein, sie ist ebenso die Zeit der christlichen Gemeinde, der Jesusgemeinde aus Juden, die zum Glauben an den Messias Israels gekommen sind, und aus den Menschen nicht jüdischer Herkunft, die dazugekommen sind, weil sie auch an Jesus glauben. Und diese Gemeinde bezeugt Jesus, und sie ruft die Menschen während der gesamten Endzeit dazu auf, an ihn zu glauben. Das hat Jesus seinen Leuten übrigens schon vor seiner Himmelfahrt klargemacht. Und für diesen Auftrag stattet er seine Nachfolger mit großer Vollmacht aus. So nach Vers 3. Dass die beiden Zeugen Trauerkleidung tragen, bestätigt die Zielrichtung ihrer Verkündigung. Sie rufen die Menschen zur Umkehr auf, zum Glauben an Gott und an seinen Christus. Weshalb aber spricht Jesus in Vers 3 von zwei Zeugen? Wörtlich schreibt Johannes, die zwei Zeugen, also mit dem bestimmten Artikel. Das deutet darauf hin, dass Jesus sich hier auf einen bekannten Ausdruck bezieht. Und das bestätigt sich auch in Vers 4. Da heißt es, diese sind die zwei Ölbäume. Die zwei Zeugen verkörpern also die zwei Ölbäume. Und die waren den bibelkundigen ersten Hörern sehr wohl ein Begriff. Denn im Buch des Propheten Sacharja spielen sie eine wichtige Rolle. Sacharja sieht in einer Vision einen goldenen Leuchter, dessen 7x7 Flammen für ein außergewöhnlich helles Licht sorgen. Rechts und links flankieren ihn jeweils ein Ölbaum. Und diese beiden Ölbäume stellen die zwei Gesalbten dar, die vor Gott stehen. Und auch hier begegnet uns der bestimmte Artikel. Ganz so, als seien die beiden eine bekannte Größe. Wen Gott salbt, den hat er für eine bestimmte Aufgabe erwählt und für diese auch mit seinem Geist ausgerüstet. Und die Aufgabe lautet, Gottes gute Botschaft verkündigen. Davon ist in beiden Teilen der Bibel die Rede. Dafür stehen also die beiden Ölbäume. Nach Vers 3 verkündigen sie die gute Nachricht von Jesus die gesamte Endzeit hindurch. Deshalb meint Jesus hier wohl kaum zwei bestimmte Personen, zumal die beiden Zeugen, die Ölbäume aus der Vision Sacharjas, die ganze Erde erreichen, wie die späteren Verse zeigen. Das passt nicht so recht auf zwei einzelne Menschen. Nein, die beiden Zeugen, die in der Offenbarung die beiden Ölbäume aus dem Sacharja-Buch darstellen, stehen für die gesamte Jesusgemeinde, das erneuerte Israel aus Vers 1. Und so beschreibt Johannes die neutestamentliche Gemeinde auch in seinen Briefen. Sie hat von Gott die Salbung empfangen und den Geist Gottes. Jesus zitiert aber nicht einfach aus der Vision an den Propheten Sacharja, denn er erläutert noch ein zweites Mal, wer die beiden Zeugen sind. Sie sind nämlich außerdem die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. So lesen wir in Vers 4. Schon in Kapitel 1 und 2 der Offenbarung hat Jesus darauf verwiesen, dass Leuchter seine Gemeinde verkörpern. Die Jesusleute sind demnach alles zugleich, prophetische Zeugen der Geheimnisse Gottes und damit die von Gott beauftragten Ölbäume aus dem Buch Sacharja. Und als Leuchter sind sie das Licht Gottes für die Welt. In der Vision hier stellt Jesus seine eine Gemeinde als zwei Zeugen dar. Auf den ersten Blick mutet das vielleicht etwas seltsam an. Doch gerade wenn es darum geht, dass Menschen etwas bezeugen, dann gilt nach der Bibel das Grundprinzip, immer sind mindestens zwei oder drei Zeugen nötig, um eine Sache zu bestätigen. Entsprechend sandte Jesus schon seine 12 Wegbegleiter zu zweit aus, um die Menschen zur Umkehr zu rufen, zum Glauben an Gott. Dazu hat er sie mit Vollmacht ausgerüstet, genau wie hier in der Vision von den beiden Zeugen auch. Die Vollmacht der Jesusgemeinde, die uns hier als die Gemeinde der Zeugen und Propheten begegnet, offenbart Jesus nun auf eine verblüffende Weise. Wir hören davon in den Versen 5 und 6 unseres Bibeltextes. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Die Gemeinde Jesu bezeugt während der gesamten Endzeit die gute Nachricht ihres Herrn. Und Jesus offenbart hier seinem Freund Johannes, während dieser ganzen Zeit sind die Jesusleute unantastbar. Solange Gott das nicht ausdrücklich zulässt, wird ihnen kein Haar gekrümmt. Und niemand in der ganzen Welt, auch nicht der Antichrist oder der Satan, ist in der Lage, die Jesus-Nachfolger daran zu hindern, die Menschen in der Endzeit zum Glauben zu rufen. Zum Glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Neu in dieser Vision ist der Hinweis von Jesus, der das Unheil in der Endzeit direkt mit dem Auftreten der Christusgemeinde verbindet. Dabei erinnert die geschilderte Vollmacht der Jesuszeugen zum einen an den Propheten Elia, nämlich das Feuer, das die Feinde verzehrt, und die Macht, den Regen zu verhindern. Anderes gleicht dem Verderben, das Mose über Ägypten brachte, Wasser zu Blut verwandeln und die Erde schlagen mit Plagen aller Art. So hören wir es in den Versen 5 und 6. So vollmächtig, wie Elia und Mose auftraten, trotz heftigstem Widerstand, so vollmächtig nimmt auch die Gemeinde in der Endzeit ihren Platz ein. Darum geht es hier. Deshalb darf die Gemeinde, trotz allem Leid, das sie erfährt, zuversichtlich nach vorne sehen. Auch wenn die nächsten Verse davon berichten, dass die zwei Zeugen vernichtet werden. Doch hören wir uns die Verse 7 bis 10 erst einmal genau an. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese 2 Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Soweit die Verse 7-10. Zuerst präsentiert Jesus dem Johannes die Gemeinde in der Endzeit als unüberwindlich. Doch nun hören wir, wie sie besiegt und sogar getötet wird. Wie soll das zusammenpassen? Den alles entscheidenden Hinweis gibt uns das Wort vollendet in Vers 7. Erst wenn die Gemeinde ihren Auftrag vollbracht hat, abgeschlossen, erfüllt, erst dann ist ihre schützende Macht nicht mehr wirksam. Und wenn die Predigt der guten Nachricht von Jesus durch die Zeugengemeinde vollendet ist, dann ist damit auch das Ende der Endzeit erreicht. Und dann gestattet Gott dem Tier, seine geliebte Gemeinde zu töten. So nach Vers 7. Solche Tiergestalten waren den ersten Empfängern des Buches bekannt, nämlich aus dem Buch des Propheten Daniel. Und bereits dort zeigte sich das letzte Tier als eine geradezu gotteslästerliche Macht. Das Tier hier in Vers 7 wird in den folgenden Visionen sehr klar als die Verkörperung des Antichristen vorgestellt. Die Leichen der getöteten Zeugen des Gottessohnes werden also offenbar öffentlich zur Schau gestellt. Das ergibt sich aus den Versen 8 und 9. Dabei wird die große Stadt als der Ort identifiziert, an dem Jesus gekreuzigt wurde, also Jerusalem. Doch mit prophetischer Klarheit enthüllt Jesus, dass Jerusalem in Wahrheit längst ein ganz anderes Wesen angenommen hat. Seit der Kreuzigung des Messias ist es zu einer gottlosen Stadt geworden, so wie Sodom oder wie das Land der Versklavung Ägypten. 3,5 Tage sind die Leichen zu sehen, und zwar von Menschen aus der ganzen Welt. So Johannes in Vers 9. Und die Erleichterung ist groß bei den Bewohnern der Erde. Denn endlich sind diejenigen tot, die überall auf der Welt die Bevölkerung gequält haben mit ihrer Botschaft, die beiden Propheten Gottes. Die Zeugengemeinde Jesu ist nicht mehr. Unsere Sendung aus der Reihe durch die Bibel geht nun zu Ende. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Mal. Dann geht es wieder ein Stück weiter im Buch der Offenbarung. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.